Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, willkommen zu diesen Tagesthemen von heute. Gedenken, ein Jahr nach den Anschlägen von Oslo und Utøya. Gelungen, Washingtons Strategie gegen AIDS. Und geliebt, Michael Schumacher ist noch immer der Magnet der Formel 1. Norwegen hat sich nicht verändert. Es ist nun ein Jahr her, dass der Attentäter Anders Breivik in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen getötet hat. Und da sagt der Sprecher der hinterbliebenen Familien heute den bemerkenswerten Satz: Norwegen hat sich nicht verändert. Die Norweger haben es tatsächlich geschafft, ein offenes, freies Land zu bleiben. Sie haben weder nach der harten Hand gerufen, noch auf Rache gesonnen. Stattdessen einen sachlichen Prozess gegen Breivik geführt und so dem Mörder das Monströse genommen. Über ein stolzes und ungebrochenes Norwegen ein Jahr danach. Klaas-Oliver Richter.
Aus den Überresten des Schreckens etwas Schönes machen. Die Glassplitter stammen von den zerborstenen Scheiben eines der Gebäude, vor denen Anders Breivik eine Bombe zündete. Björn Ihler und seine Freunde fertigen aus den Scherben jetzt Glasschmuck und Kunst. Auf Utøya konnte der 21-Jährige sich gerade so vor dem Massenmörder retten. Seitdem sucht er nach seinem ganz persönlichen Weg, mit den schrecklichen Ereignissen fertig zu werden. Es war ein unheimlich langes Jahr und gleichzeitig sehr kurz. Vieles, was passiert ist, war weit weg und auf einmal ist es wieder ganz nah. So viel Zeit ist vergangen und dann plötzlich kommt der Schrecken wieder. Ein paar Straßen weiter beginnen die offiziellen Feierlichkeiten am Morgen mit einer Kranzniederlegung. Der Ministerpräsident nimmt an der Zeremonie teil, genauso wie die Königsfamilie. Auf Utøya versammeln sich die Mitglieder der sozialdemokratischen Jugendorganisation zum gemeinsamen Gedenken. Eine Minute Stille für Freunde und Bekannte, die ermordet wurden. Noch immer steht nicht fest, ob es in Zukunft hier überhaupt wieder Jugendcamps geben wird. Einige von uns waren ja schon wieder hier, haben die Insel für sich zurückgewonnen, aber wir miteinander brauchen noch Zeit, um Utøya wieder zu unserer Insel zu machen. Am Abend das Konzert auf dem Rathausplatz in Oslo. Bei ungemütlichem Wind, Zehntausende sind dennoch gekommen und gerührt, als Überraschungsgast Bruce Springsteen die Hymne »We Shall Overcome« spielt. Wir hätten uns verstecken können, so der Ministerpräsident in seiner kurzen Rede, aber wir haben uns weiter geöffnet, haben Brücken des gegenseitigen Vertrauens gebaut. Das war unsere spontane Antwort auf die Gewalt. Wir haben uns richtig entschieden. Unsere Normalität, unser Alltag wird auch in Zukunft nicht mehr so sein wie früher, sagt Björn Ihler am Rande des Konzerts. Ich hoffe, dass wir noch offener auf die Menschen, auf unsere Umwelt zugehen. Er wisse sehr wohl, der Weg in einen unbeschwerten Alltag sei für ihn selbst noch sehr lang, erzählt er zum Schluss, ein Jahr nach den Anschlägen.
Sie haben AIDS. Diese Diagnose kam vor 30 Jahren einem Todesurteil gleich. Mehr als 30 Millionen Menschen sind seitdem an dem Virus gestorben. Wer mit ihm weiterlebt, darf am Leben der anderen oft nicht mehr teilnehmen. Die USA hatten HIV-Infizierten in den letzten 20 Jahren die Einreise verboten. Und nun beginnt in Washington eine Welt-AIDS-Konferenz mit viel Optimismus. Wer regelmäßig Medikamente nimmt und rechtzeitig eine Therapie beginnt, kann sehr viel länger leben und könnte auch sehr viel weniger ansteckend sein. Klingt vielversprechend, bleibt aber teuer. Zu teuer für viele Patienten und deshalb wagt der Bürgermeister in Washington nun ein außergewöhnliches Projekt. Tina Hassel.
Eric ist nur 4 Jahre alt geworden, Ricky 36 und auch David aus Milwaukee, Wisconsin hat die Krankheit nicht überlebt. Namen und Bilder der 600.000 AIDS-Toten sollen der Epidemie ein Gesicht geben. 4,5 Quadratkilometer ist der Teppich der Erinnerung mitten im Regierungsviertel Washingtons. Nur wenige Kilometer hinter dem Kapitol in den schwarzen Vierteln der Hauptstadt verbreitet sich das Virus noch immer rasant. Washington ist auch die AIDS-Hauptstadt der USA, obwohl man das hier nicht gerne hört. Und vor allem junge Frauen infizieren sich neu. Debbie ist seit Jahren HIV-positiv. Für die ehemalige Psychologiestudentin begann damit der freie Fall. Sie verlor ihren Job, ihre Wohnung und das Sorgerecht für ihre vier Kinder. Weil HIV vor allem unter Schwarzen noch immer als Stigma gilt, setzt Debbie alle ihre Hoffnungen auf die AIDS-Konferenz. Es gibt so viel Gewalt gegen Frauen und auch unter Frauen. Wir haben Angst, über unsere Krankheit zu reden. Denn mit AIDS wirst du hier noch immer ausgeschlossen. Das muss sich dringend ändern. Halt bekommt Debbie bei der Selbsthilfegruppe Frauenkollektiv, einer der wichtigsten Anlaufstellen für AIDS-Kranke in Washington. Sie ist Teil eines neuen Bündnisses zum Kampf gegen die Epidemie, das der Bürgermeister ins Leben gerufen hat. Denn zuvor gab es kein koordiniertes Vorgehen gegen die Krankheit. Dieser Ort ist für mich ein sicherer Hafen. Er hält mich davon ab, auf der Straße rumzuhängen und Mist zu bauen. Denn Mist bauen, das kann ich gut. Debbie bekommt ihre Medikamente in der Whitman Walker Klinik, einem privaten Krankenhaus mitten in einem der größten Problemviertel der Stadt. Wer sich in Washington infiziert, erhält seine Behandlung kostenlos, auch wenn er nicht versichert ist. In anderen Teilen der USA sind die teuren AIDS-Mittel für viele Erkrankte unerschwinglich. Und auch die regelmäßige Einnahme der Medikamente wird eng begleitet. Wir haben das Konzept eines medizinischen Zuhauses. Wenn du zu Hause nicht zum Essen kommst, ruft dich jemand. Wenn du bei uns nicht zur Behandlung erscheinst, telefonieren wir hinter dir her. Washington ist aufgewacht in Sachen AIDS mit ersten Erfolgen. Die Zahl der Neuinfizierten ist gesunken und die Welt-AIDS-Konferenz soll neue Impulse geben, damit der Teppich des Erinnerns mit all den Toten und ihren Geschichten nicht noch länger wird.
Wir machen weiter mit Nachrichten und Ellen Arnold. Der Internationale Währungsfonds will die Finanzhilfe für Griechenland einstellen.
Nach Informationen des Spiegel hat der IWF signalisiert, dass er sich an weiteren Zahlungen nicht beteiligen will. Das Magazin beruft sich dabei auf hochrangige Vertreter der EU-Kommission. In der kommenden Woche soll die Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und IWF einen neuen Prüfbericht zu Griechenland vorlegen. Bundeswirtschaftsminister Rösler hält einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone für denkbar. Wenn Griechenland seine Auflagen nicht erfülle, dann könne es keine weiteren Zahlungen geben. Im Bericht aus Berlin sagte Rösler:
Die Griechen werden dann selber zu der Überzeugung kommen, dass es vielleicht klüger ist, aus der Eurozone auszutreten. Ich glaube, für viele Fachleute, für die FDP, auch für mich, hat ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone längst seinen Schrecken verloren.
Im US-Bundesstaat Colorado hat die Polizei damit begonnen, die Wohnung des Kinoschützen zu durchsuchen. Unter anderem fand sich dort der Computer des 24-Jährigen. Die Ermittler hoffen, dass er Hinweise auf ein Tatmotiv enthält. Bevor die Polizisten die Wohnung betreten konnten, mussten sie rund 30 Sprengfallen unschädlich machen und auf einem abgelegenen Gelände kontrolliert zur Detonation bringen. In Syrien kämpfen Aufständische und Armee weiter um die Kontrolle von Damaskus. Augenzeugen berichten von massiven Bombardements. Dieses Internetvideo soll Raketeneinschläge von heute zeigen. In zwei Lagern syrischer Flüchtlinge in der Türkei kam es derweil zu Auseinandersetzungen. Über den Flüchtlingsstrom aus Syrien wollen morgen auch die EU-Außenminister in Brüssel beraten. Angesichts der Gewalt verlassen Tausende Syrer ihr Land. Neuer indischer Staatspräsident ist der frühere Finanzminister Mukherjee. Seine Wahl ist ein Erfolg für die regierende Kongresspartei, die nach einer Reihe von Bestechungsskandalen Vertrauen verloren hatte. Mukherjee wurde auch von mehreren Oppositionsgruppen unterstützt. Er soll am Mittwoch vereidigt werden. In Indien hat der Präsident hauptsächlich repräsentative Aufgaben. Mit einem Gedenkmarsch ist in Warschau der Räumung des Judenviertels durch die Nazis vor 70 Jahren gedacht worden. Vom sogenannten Umschlagplatz aus wurden Warschauer Juden in Konzentrationslager gebracht. Mehr als 300.000 wurden getötet. Auch in einer Ausstellung wird an das Leid der Bewohner erinnert. Gezeigt werden Originalzeichnungen aus dem Leben der inhaftierten Juden, gemalt und versteckt im Untergrund. Radprofi Bradley Wiggins hat die diesjährige Tour de France gewonnen. Auf dem letzten Teilstück von Rambouillet nach Paris reichte dem 32-Jährigen ein Platz im Hauptfeld. Den Sieg in der finalen Etappe sicherte sich sein Landsmann Mark Cavendish.
Tommy Haas hat den Sieg beim Tennisturnier am Hamburger Roten Baum verpasst. Im Finale unterlag er dem Argentinier Juan Monaco. Haas erwischte zwar den besseren Start, und war zu Beginn der dominierende Spieler. Aber die Nummer 49 der Weltrangliste konnte das Niveau nicht halten. Monaco hatte am Ende mehr Kraftreserven, war der Konstantere und gewann in 2 Sätzen mit 7:5 und 6:4. Lohn sind 216.000 Euro und der erstmalige Sprung in die Top 10 der Weltrangliste. Für Haas war es trotz der Niederlage das beste Abschneiden beim größten deutschen Turnier.
Vom Glück der Rennfahrer zu unser aller Glück. Sven Plöger wird im Wetter gleich die K-Frage klären. Wann wird die Kälte endlich abgelöst? Die Tagesschau meldet sich das nächste Mal um 1:33 Uhr und ab morgen begrüßt Sie hier in den Tagesthemen Tom Buro. Ihnen eine schöne Woche.